2500 Jahre ist es her, alles fließt. Er hat vollkommen recht. Der zweite Kronzeuge ist David Gelernter, Netzweiser aus den USA, der sagt, das Netz wird in absehbarer Zeit das wird in absehbarer Zeit eben nicht mehr räumlich sein, nicht mehr statisch, nach dem Motto, hier ist Spiegel Online, hier ist Zeit Online, hier ist, weiß der Fuchs was, D-Radio Wissen, sondern alles wird sozusagen personalisiert in einem Strom sein. Das wird unser persönlicher Livestream sein, den wir uns konfektionieren, der weiß, was wir wollen, der weiß, was wir schätzen, welche Feeds, welche Blogs, welche Tweets, weiß der Fuchs und so weiter. Wir wollen die Frage stellen, was passiert denn dann eigentlich, wenn das denn so kommen sollte, wenn diese steile These eigentlich stimmt? Was passiert denn in dem Verhältnis von Echtzeit, also Livestream, alles ist in Echtzeit, alle News, was passiert mit den relevanten Sachen? Bleiben die sichtbar? Werden die plötzlich unsichtbar? Geht alles unter in diesem Stream? Das ist eine Frage, die wir stellen wollen. Eine zweite Frage ist, wie sich eigentlich Information, Nachrichten vielleicht auch zu dem Thema Geschwindigkeit verhalten. Und ja, das ist es so ungefähr, glaube ich. Ne? So Pi mal Daumen. Ich stelle schon mal meine Gäste vor. Danach kommt eigentlich der zweitspannendste Teil, vor dem spannendsten Teil. Fiete Stegers vertritt hier sozusagen das Fernsehen und das Netz, ist freier Redakteur beim NDR, Erfahrung bei der Tagesschau, jetzt beim Relaunch, glaube ich, von der Seite, ne?
NDR Relaunch.
Genau, genau. Sicherlich eine Riesenbaustelle, kann ich mir vorstellen.
Eine Riesenbaustelle, wenn man bedenkt, dass so eine öffentliche Rundfunkanstalt von der Jugendwelle über die Kindersendung bis zum NDR Sinfonieorchester geht und man irgendwie alles in eine Maske packen will, das ist ein bisschen mehr als ein Blog, was man als Privatperson betreibt.
Ein bisschen. Ein bisschen. Tim Pritlove, vielleicht der bekannteste deutsche Podcaster oder einer der bekanntesten jedenfalls, wenn ich das so richtig sehe, langjähriges Mitglied beim CCC, wird uns gleich...
Hallo?
Nicht mehr sagen soll, musst du sagen.
Ich kann mich auch hinsetzen, da stehe ich hier rum die ganze Zeit.
Ja, unheimlich auch schon. Vielleicht solltest du doch erstmal...
Falls ich nochmal Breakdance mache, stehe ich da auf, aber...
Ja, ich wollte keinen Breakdance machen. Ja.
Das hatten wir aber eigentlich verabredet, dass jeder einmal während der Stunde eine Tanzperformance.
Das dachte ich mir schon, dass jetzt
also, hier 10 Minuten also Element, neue Anforderungen kommen.
Jetzt hast du schon alle Fragen der Menschheitsgeschichte hier aufgeworfen, die wir beantworten sollen.
Na klar. Das ist erste Spaß. Pflicht ist es, bei Talks über das Netz in der Antike einzusteigen. Das muss grundsätzlich so sein. Der vierte ist nicht da. Das sollte der Redaktionsleiter von D-Radio Wissen sein. Der musste leider kurzfristig absagen. Die Idee war eben sozusagen Fernsehen, Netz, Radio. Und die sollten mal erzählen, was das für sie heißt, wenn alles Echtzeit ist.
Aber du bist auch bei dem Club.
Ja, ich bin, genau, ja, vielleicht mir auch noch ein Wort. Ich bin Mitglied der Kooperative Berlin. Wir produzieren Medien im weitesten Sinne. Unter anderem auch den Netzreporter für D-Radio Wissen. Als solcher bin ich sozusagen auch jetzt hier so eine Art Gastgeber in dieser Runde.
Aber wir können ja auch umdrehen. Wir machen die Moderation und befragen wir dich ein bisschen.
Ja, finde ich gut. Ja? Vielleicht in der zweiten Hälfte, weil wir haben ja jetzt noch das zweitspannendste des Tages, den Saalkandidaten.
Jetzt sind alle
Moment, nicht abhauen, hier bleiben. Ja, ich sehe schon da hinten, verschwinde erst. Ja, ist ja klar, Partizipation ist ja total wichtig, haben wir jetzt gelernt hier. Ne? Also Open Government, E-Participation, Austausch, Kollaboration. Deswegen haben wir gedacht, ja, keine Frage, wir brauchen einen Saalkandidaten. Honorar ist üppig, kann ich nur sagen. So, das ist jetzt der Moment, wo die Freiwilligen den rechten oder wahlweise den linken Arm heben können. Da, da ist er. Ja, komm so runter.
Stimmt, der Mann.
Ging ja schnell, ich habe das Wichtigste vergessen, jetzt ist es zu spät. Sollte ja eine Frau sein. Dann kannst du so tun, als wenn du dann eine Frau wärst. Naja, so ein bisschen. Ja, ich tue das so, als wenn ich eine Frau wäre vielleicht. Notfalls.
Wir können dich auch Daniela nennen oder so alles.
Ja, wir nennen ihn Daniela. Genau. Ja, das ging ja viel schneller, das sollte total witzig werden und kurios. Ich hatte noch 5 Nachfragen vorbereitet und jetzt sagte er sofort, ja, tja, kann man nichts machen. Gut. Ladies and Gentlemen, Daniel Fiene, herzlich willkommen.
Du kriegst aber kein eigenes Mikrofon, ne?
So haben wir nicht. Du musst ja bei mir reinsprechen.
Ja? Ja, gar kein Problem. Sollen wir uns eins teilen? Dann, weil sonst habt ihr ja gar keins.
Das ist ja stimmt. So. Ja, so, jetzt geht's aber echt los. Wir sind sehr froh und glücklich, dass Tim Pritlove uns jetzt die Welt erklären wird.
Ja, da ich schon wusste, dass Markus so alle möglichen Versprechungen machen wird, dass wir jetzt hier so die Wahrheit aufdecken über das Internet und all die Fragen, die uns schon immer gekommen sind, abends kurz vorm Einschlafen, hatte ich eigentlich den Vorschlag gemacht, dass vielleicht jeder mal kurz was sagt. Hat er natürlich gleich Ja gesagt. Jetzt bin ich natürlich der Einzige, der erstmal was kurz sagt. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Thema ist ja so ein bisschen, hast du das Wort eigentlich schon gesagt?
Echtzeit?
Du hast mir eine Mail geschrieben, da stand ganz viel Echtzeit drin.
Ich habe Echtzeit, glaube ich, schon gesagt, oder?
Das ist ein ganz gefährliches Wort.
Ich habe es dreimal, ne? Glaube ich, gesagt.
Genau.
Also es geht um Echtzeit hier heute.
Genau. Und warum ist hier eigentlich, damit wollte ich anfangen. Genau. Ja, ein paar Gedanken, also es ist jetzt keine große Präsentation, es ist einfach nur so ein paar Gedanken, um vielleicht hier mal so ein bisschen Diskussionsmaterial zu generieren. Das sind jetzt einfach nur so ein paar Worte, die mir eingefallen sind, Beschreibungen von so Momenten, die mir bei meiner Arbeit zumindest so über den Weg gelaufen sind, beziehungsweise was so ich so im Internet so beobachtet habe in den letzten Jahren. Und irgendwie reden wir ja um das Jetzt, ne? Jetzt geht's los. Da steckt so immer was ganz Tolles drin, so dieser Moment, wo irgendwas anfängt. Das ist irgendwie total spannend. Das ist, glaube ich, irgendwie etwas, was schon mal so einen Echtzeitkonsum irgendwie ausmacht. Man ist irgendwie voller Erwartung und man zählt herunter, dieser Countdown. Dinge werden gleich passieren. Die Leute, die irgendwas anbieten, schwitzen, weil wahrscheinlich ihre Infrastruktur gleich in die Luft geht. Die Leute, die irgendwas konsumieren, warten darauf, was sie wohl erwartet. Und diese ganze Antizipation ist schon mal Teil davon. Also auch das, was schon vor der Echtzeit stattfindet, ist irgendwie ein Teil davon. Und genau genommen ist das auch das totale Gestern. Ja? Also wenn man sich so die letzten 50 Jahre oder wie viel haben wir jetzt zusammen? Nee, ist ja schon ein bisschen mehr, fast, also viel. Ne? Also das letzte Jahrhundert war so halt die ganze Kommunikation, Radio, Fernsehen, aber es war halt immer alles live, weil es gar nicht anders ging. Da habe ich mal so ein Buch durchgelesen, Geschichte der Talkgeschichte, wo sie dann irgendwie alle da mit ihren paar Mikrofonen ganz barebone, so wie wir da saßen und Fernsehen gemacht haben. Und da ging halt nur live, weil Aufzeichnen daran war überhaupt noch gar kein Gedanke. Und dadurch ist natürlich auch alles so definiert. Alles ist, der ganze Arbeitsablauf ist halt so. Und heute haben wir eigentlich so das Diktat des Wann und Wo. Ja, wir wollen alles machen, wann und wo uns das passt. Ja, wir haben alle unsere iPods, unsere iPhones, man kann alles runterladen und auf Pause drücken und zurückspulen und nochmal hören. Und alles ist vollkommen gefällig. Und da steckt ja auch ein tierisches Versprechen, geradezu eine Verheißung drin, dass man sich halt alles selber aussuchen kann und dann irgendwann natürlich auch feststellt, dass man sich auch alles aussuchen muss und es dann total anstrengend wird. Trotz alledem, dieses Wann und Wo kommt irgendwie noch dazu, zu diesem Hier und Jetzt, und dann ist irgendwie alles auf einmal anders. Das heißt, man macht es halt so oder so. Man macht es halt irgendwie entweder live, oder man macht es so, und je nachdem, mit wem man spricht, hat man halt mehr so diese Offliner und mehr so diese Onliner und mehr so diese Live-Leute und mehr so diese Aufzeichnungsangucker, auch wenn man natürlich argumentieren kann, dass die Leute, die Fernsehen gucken, sich im Wesentlichen eigentlich auch nur Aufzeichnungen anschauen, weil man nicht so den Eindruck hat, dass da noch irgendwas Neues passiert. Ja, und ich denke, dass langfristig beides auch in irgendeiner Form miteinander klarkommen muss. Also es ist nicht so, dass das eine das andere wegfegen wird, sondern wir werden irgendwie eine Live-Komponente haben und wir werden eine Wann- und Wo-Komponente haben, je nachdem, wie man es so mag und was man so für Bedürfnisse hat. Ja, und dann, wenn man so selber mal was live macht, was dann so gleich rauskommt, so gleich muss sofort raus, dann stellt man fest, dass man es ganz anders macht, als wenn das nicht so wäre. Wenn man irgendwie, selbst wenn man, jetzt bin ich wieder bei mir, weil wenn ich so Podcasts mache, Aufzeichnungen mache, dann bemühe ich mich auch, wenn ich gar nicht live sende, das so aufzunehmen, als wäre es live. Das hat einen praktischen Grund, weil man dann irgendwie Arbeit spart, weil man das nämlich nicht alles danach bearbeiten muss, aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass man dann sehr viel konzentrierter bei der Sache sein muss. Aber am Ende, unterm Strich, kriegt man eine interessante Komponente raus, dass man es nämlich auch anders tut. Dass man einfach ganz anders reingeht in das ganze Ding und man sich einfach die ganze Zeit vorstellt, man spricht halt und steht was weiß ich. Es war so ein Gefühl, als würde ich im Quatsch-Comedy-Club stehen und alle Leute schauen mir auf einmal darüber zu, was ich so rede. Aber dann gibt es auch noch, bitte?
Schreckliche Vorstellung. Ne?
Ja, dann gibt es auch noch die andere Seite, die Leute, die das nämlich alles konsumieren. Das war ja jetzt eben so ein bisschen mehr so eine Produzentenperspektive. Und das ist dann wiederum ein schönes Ding, was jetzt durch das Netz neu beflügelt wird oder in gewisser Hinsicht ab einem bestimmten Punkt überhaupt auch erst ermöglicht wird. Man will, wenn man eben etwas mag, was man so konsumiert, sei es live oder nicht live, man will ein Teil vom Ganzen sein. Man will irgendwie dazugehören, Teil der Produktion sein, wenn man auch eigentlich hunderte oder vielleicht sogar tausende Kilometer entfernt von dem Geschehen das Ganze aus der Ferne beobachtet. Und das Netz erzeugt halt dieses Bedürfnis noch sehr viel mehr, als das vorher war. Und tatsächlich werden auch durch die neuen Kommunikationsmittel der Abstand einfach zwischen den Produzenten und demjenigen, der das Ganze annimmt, wird irgendwie kürzer. Und man will die Westkurve sein. Ja, der Fanblock. Man hat so zunehmendem Maße ein Bedürfnis, bei dieser Live-Geschichte auch so nah dran zu sein, dass man nicht nur an dem, was man produziert, dran ist, sondern dass man möglichst auch noch mit möglichst vielen anderen Leuten das auch noch parallel wahrnimmt, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl hat. Eben der Grund, warum Leute ins Stadion gehen und sich die Bundesliga nicht im Fernsehen anschauen. Das ist zwar dann vielleicht auch live, wenn es live übertragen wird, aber es ist halt nicht so live, als wenn man sich auf der Straße drängelt. Ich sage nur hier Fußball-Weltmeisterschaft 2006, ihr wisst, wovon ich rede. Also auch dieses mit anderen was feiern, kommt auch da noch mit rein. Im Internet, bei Radiosendungen, bei mir macht sich das mit Chats zum Beispiel deutlich bemerkbar, dass Leute das halt sind. Und dann merkt man auch, dass man in dem Moment ganz, auf eine ganz andere Art und Weise reingesogen wird und auch selber als Hörer, als Zuschauer selber zu einem Mehrwert des Programms wird. Weil man auf einmal mitdiskutieren kann, Fehler finden kann, am besten noch während der Sendung, ja, Tipps geben kann, Links geben kann und in irgendeiner Form auch die Wissensvermittlung, die in dem Moment stattfindet, wenn es eine gibt, auch noch begleitet, indem man halt, was weiß ich, irgendwas erklärt. So. Früher war ich irgendwie so bekloppt und bin dann nach der Mathestunde noch ein bisschen da geblieben und habe den Leuten, die es irgendwie jetzt nicht ganz so mitgenommen haben, hatte ich noch das Bedürfnis, denen das noch so zu vermitteln. Das war dann irgendwie so mein Mehrwert, den ich dann damit reingeben wollte. Und ich glaube, so ähnlich spielt sich das in solchen Hörer-Communities auch ab. Dann gibt es noch neue Varianten von live. Es gibt ein verzögertes Gucken. Fernsehgeräte werden permanent aufgenommen, während man ihnen dabei zuschaut, wie sie was ausstrahlen, sodass man auch, obwohl es live ist, mehrere Sekunden zurückspulen kann und dann auch wieder vorspulen kann. Also Zeit wird dabei auch extrem beweglich und schwammig. Und auch später kann man vielleicht noch einsteigen und nochmal so tun, als wäre es live. Ja, die Steve Jobs Keynote, die sich der Apple-Jünger möglichst dann nochmal, nachdem er ordentlich ausgeschlafen hat, morgen 12 Stunden, nachdem es eigentlich schon vorbei ist, so gibt, als würde er in dem Moment da sitzen. Man hat sich vorher irgendwie die Hände abgebunden, das Internetkabel rausgezogen, damit möglichst niemand einem irgendetwas verrät. Also auch ein Live-Erleben kann auch später stattfinden. Ja, fragt sich, wofür ist live überhaupt geeignet? Mein Freund Holgi sagt immer, Sport und Talk. Und für den Rest ist Quatsch. Da ist was dran. Ja? Also bei Talk und bei Sport merkt man irgendwie, welche Kraft eine Live-Sendung haben kann. Andererseits kann ich mir durchaus vorstellen, dass da auch neue Formate entstehen. Und ich komme langsam zum Ende. Es entspinnt sich halt so ein neues Echtzeitgeflecht. Es gibt ja auch das Gerede vom Realtime-Web. Da denke ich, ist sicherlich was dran. Ja, Chatting hat es schon lange gebracht. Twitter bringt jetzt das Meme-Chat in die, ja auch noch in die letzte Ecke, habe ich so den Eindruck. Vielleicht, jetzt überspanne ich den Bogen schon ein bisschen, ist sogar mittelfristig da so eine demokratische, politische Dimension vorstellbar. Auf jeden Fall, was wollte ich damit sagen? Ah ja. Ein großer Vorteil von live, und dann komme ich jetzt im Prinzip wieder auf diese Mischung zurück, vielleicht hätte ich meine Slides anders sortieren sollen, kommt davon, wenn man das so kurzfristig macht. Na, erst ist so halt dieses, manchmal will man eben gar nicht sein Programm selber zusammenstellen. Also es wird ja immer von vielen Leuten immer so belobigt und so. Und live hat an der Stelle den Vorteil, dass man einfach in irgendwas hineingestürzt wird. So. Und ich glaube auch, dass so dieses Leanback-Medium-Fernsehen an der Stelle eben auch so die Kraft der Faulheit aktiviert und einem auch die Möglichkeit gibt, einfach in irgendetwas hineinzurennen, von dem man eben überhaupt nicht geglaubt hat, dass es auf einen zukommt. Und dann sind wir bei diesem schönen Wort, was sich ins Deutsche leider nicht übersetzen lässt, Serendipity, dieses in irgendwie glückliche Sachen hineinstolpern, das bleibt halt irgendwie erhalten und das Internet ist an der Stelle eine treibende Kraft. Allerdings, der Zuschauer muss auch noch ein bisschen was lernen, damit er auch diese ganze Bandbreite verarbeiten kann. Ja, over and out, das waren meine Thesen zur Diskussion.
Bravo. Schön.
Zurück ins Studio.
Ja, ich denke, das ist, wir hatten ja am Anfang Heraklit von Ephesus hier im Gespräch. Das ist genau das, was er meinte, der Heraklit von Ephesus. Wiede Stegers Fernsehen- und Online-Erfahrung auch bei der Tagesschau. Ich starte mal mit einer ganz steilen These. Jetzt haben wir hier ganz viel gelernt über Echtzeit und Livestream und all das, was es ausmacht. Das ist ja ein riesiger Hype. Auch die Republika ist ja teilweise jedenfalls unter das Motto gestellt, now here. Also auch Echtzeit ist da im Spiel. Ist Echtzeit nicht gnadenlos überschätzt? Was ist denn der Mehrwert? Ob ich jetzt einen Bericht abfahre, der aufgezeichnet ist vor 6 Stunden, vor 8 Stunden oder der direkt kommt, wo ist da der Unterschied?
Also, das ist ganz gut, da wollte ich gerade eh schon einhaken, wenn wir das Thema Talk und Sport hatten. Nachrichten ist natürlich so ein kritisches Thema, wenn es geht um Live, denn eigentlich erwartet man ja Nachrichten auf dem möglichst neuesten Stand und das heißt heutzutage halt eben auch, dass das nicht 2 Stunden oder 3 Stunden, sondern 5 Minuten maximal alt sein soll. Und deswegen sind Nachrichten in Hörfunk und Fernsehen natürlich auch per se in der Produktion jetzt live, was bei Zuschauern dann häufiger mal zu Verwunderung führt, warum denn die Videos oder die Sendung nicht dann auch gleich schon eine Sekunde nach Ablauf der Sendung online verfügbar sind, weil da halt eben nur einfach noch eine Konvertierzeit hinzukommt, weil tatsächlich nicht die Sachen vorproduziert werden und benutzt werden.
In so einer Redaktion wie der Tagesschau, da stelle ich mir jetzt vor, da sitzen die alle rum, da kommen dann die Tickermeldungen aus aller Welt. Inwieweit greift man in so einer Redaktion dann schon auf soziale Netzwerke zu? Also Twitter-Nachrichten, Facebook-Nachrichten, spielen die eine echte Rolle oder geht es immer um den Ticker? Und der Ticker ist sozusagen die Quelle allen Wissens.
Der Ticker, also die Nachrichtenagenturen sind natürlich so ein Vorfilter für wichtiges Weltgeschehen, aber nichtsdestotrotz werden auch andere Sachen beobachtet. Das hängt natürlich von Redaktion zu Redaktion wahrscheinlich ab, in welchem starken Maße das ist. Was ganz interessant ist, ist ein Phänomen, wenn man mal guckt, vor ein paar Jahren hat man, habe ich das vielleicht erst beim Thema Blogs gemerkt, dass es jetzt natürlich parallel eine sich äußernde Öffentlichkeit im Netz gibt, die auch an nahen Quellen dran hängt, wie das eine normale Nachrichtenredaktion zum Teil macht. Und vor einiger Zeit war es halt zunächst so, dass wann immer mal ein Thema bei Spiegel Online auftaucht, hat man schon vorher irgendeinen Blogger, der gesagt hat, na, ich wette, es dauert nur noch 1 Stunde, bis das Thema bei Spiegel Online auftaucht, weil halt vielleicht sowohl der Redakteur, der Autor in der, bei Spiegel Online als auch der Blogger beide über ein anderes Blog oder US-Medium auf ein Thema gestoßen sind und sozusagen jetzt also die kritischen Medienbeobachter im Netz oder die vielseitig interessierten Konsumenten da auf einer Ebene stehen mit denjenigen, die in den Redaktionen da bei gewissen Themen die Sachen beobachten. Und jetzt ist es natürlich noch viel extremer, wenn wir gucken, was seit, sind es jetzt 1 oder 2 Jahre, dass Twitter so durchgestartet ist? 2, glaube ich, oder?
Es gab ja diese Landung auf dem Hudson River in New York.
Ja, das war ja so das Paradebeispiel. Das Kristallisationsbeispiel, wo auch Nachrichtenredakteure, die vorher noch nie von Twitter gehört hatten oder andere Journalisten in Deutschland dann mal darauf gestoßen sind. Und jetzt, wenn man jetzt mal gleichzeitig halt die Nachrichtenagenturen beobachtet, in so einer Redaktion arbeitet und gleichzeitig auch nochmal auf Twitter guckt, dann merkt man das unter den Twitter-Konsumenten, die ja nur einen kleinen Teil des gesamten Publikums darstellen, dann aber dann schon die Erwartung da ist, warum ist die Geschichte denn noch nicht aktualisiert, 2 Minuten, nachdem ich einen Tweet zu dem Thema gelesen habe. Also da wird
ja, warum denn nicht?
Da wird ein klarer Druck auf. Ja, weil natürlich es zum einen einfach um handwerkliche Dinge geht und nicht ein Tweet lesen ist natürlich schneller als eine Meldung aktualisieren, die nochmal dem zuständigen Redakteur zur Abnahme vorlegen. Ganz hinausgelassen das Thema, stimmt das denn, was da gesagt wurde? Und ist denn diese Eilmeldung, die jetzt gerade über CNN oder wie kommt, tatsächlich schon gesichert? Oder warten wir da nicht mal lieber ab und gucken, bis wir das aus zwei oder drei Quellen haben, am besten noch von jemand, den wir selber vor Ort haben. Und
okay, das ist quasi der Anspruch, den die Tagesschau-Redaktion hat. Also vier Augen im Prinzip wahrscheinlich, zwei Leute müssen drauf gucken, müssen eine Information verifizieren aus verschiedenen Quellen.
Klar. Mhm.
Und was sind sozusagen, also welche Quellen sind die glaubwürdigen? Ist der Ticker ist glaubwürdig, aber Twitter ist nicht glaubwürdig? Oder wie läuft das? Wie ist das Verhältnis dazwischen diesen beiden Quellen?
Also wenn du das jetzt einem Tagesschau-Chef vorlegen würdest, dann klar. Ne? Aber wäre die Antwort, die Agenturen, mit denen haben wir verlässliche Verträge, die haben einen Ruf zu verlieren. Mhm. Und eine Meldung, die jetzt zwei Leute mal retweetet haben, muss natürlich so nicht so stimmen. Ne? Das mag natürlich im Einzelfall anders sein, aber mir ging es jetzt erstmal um den Punkt, dass sozusagen die Nachrichtenredaktion da überholt wird oder die Community, die an einem Echtzeitstream hängt und andere Quellen hat, eben auf einem Level sind mit dem in bestimmten Bereichen, was die Journalisten zur Verfügung haben, dann teilweise auch diese Ansprüche stellen und sich dann halt eine aktuell arbeitende Redaktion irgendwie die Frage stellen muss, hängen wir uns jetzt an diesen Twitter-Stream dran und versuchen dieses Tempo mitzuhalten und mitzumachen, weil das Leute erwarten, oder versuchen wir erst nochmal zu selektieren, das Ganze gegen zu überprüfen und haben sozusagen die daraus hervorgegangene faktengecheckte Sache so. Und das Schlimme an der Sache ist, um das abzuschließen, dass natürlich der User oder das Publikum erwartet beides gleichzeitig.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Das eine ist ja, dass es einen Anspruch gibt in der Redaktion, wie bei der Tagesschau, so das große deutsche Nachrichtenformat im Fernsehen jedenfalls. Kann ja sein, dass das der Anspruch ist, dass man die Quellen 3, 4, 5, 7, 10 Mal überprüfen muss, bis man weiß, ist diese Twitter-Nachricht aus Teheran real oder nicht. Ja, bloß dem User ist es ja vielleicht völlig egal, weil der mittlerweile ganz andere Quellen hat. Und deswegen mal die Frage an unseren Saalkandidaten. Man muss vielleicht noch mal ein Wort sagen. Du bist ja kein ganz Unbekannter in der Netzwelt. Daniel Fiene, machst den Podcast Was mit Medien unter anderem, richtig? Ja. Tun wir mal so, als wenn du nur ein User wärst, spaßeshalber.
Also Saal, bin ich ja auch
irgendwie. Saalkandidat und User. Wo beziehst denn du deine Nachrichten her? Deine Infos? Was sind so deine primären Quellen?
Also, wenn ich jetzt mal so große Geschichten... richtig große Geschichten oder so Breaking News, tatsächlich den ersten Eindruck davon, den bekomme ich tatsächlich irgendwie über Twitter. Also, dass man irgendwie mitbekommt, da passiert was.
Von welchem Twitter-Account denn?
An meinem privaten.
Nee, ja, aber welchem Quelle? Welcher Twitter? Ist das Spiegel Online Isle oder CNN Breaking News oder ist das irgendwer?
John Smith.
Ganz unterschiedlich. Also, das kann ich jetzt nicht festmachen. Es sind aber ehrlich gesagt dann gar nicht so die großen Medien, worüber ich das da mitbekomme, aber das ist dann so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt schalt nochmal eher das Radio ein oder guck mal, ob CNN schon berichtet oder ob Spiegel Online schon irgendwas geschrieben hat. Das ist also so die Idee, da passiert gerade was, jetzt musst du mal auf deine bewährten Nachrichtensysteme zurückgreifen, wo du dich dann da weiter informierst.
Das heißt, du machst das eigentlich so wie die Tagesschau. Du hast so deine Sonden, das sind irgendwelche Twitterer, denen du folgst, die sind so in der ganzen Welt verstreut, die jagen irgendeine Info raus, die ist dann so prekär oder so interessant, dass du denkst, kann ja wohl nicht wahr sein, ich gucke jetzt mal nach, ob das sozusagen von einer großen Quelle verifiziert wird.
Ja, vielleicht habe ich da so auch das Prinzip, was ich halt aus der journalistischen Arbeit kenne, übernommen, weil eigentlich das ist ja die Frage, wie viel wert ist ein Tweet? Mhm. Und im Prinzip ist ja, der ist genauso viel wert wie ein Höreranruf sozusagen, der sagt, hey, ich sehe hier gerade, was da passiert, da und da war es. Also im Kern geht es ja um die Information. Und da muss man dann selbst halt gucken, wie gehe ich damit um.
Okay, das ist das eine, wie sozusagen diese großen Nachrichten funktionieren. Also in Teheran ist eine Revolution, auf dem Hudson ist ein Airbus notgelandet. Das tut ja immer so, wenn man über diese großen News spricht, als wenn eine große Öffentlichkeit, ja, also wirklich große Öffentlichkeit, sich kollektiv dafür interessieren würde. Aber es ist nicht viel eher so, Tim, dass dadurch, dass alle ihre einzelnen Quellen haben, ob es jetzt Facebook ist, da dem Stream der Freunde zu folgen oder Twitter, dass man sich für viele, viele andere Sachen interessiert und an diesen großen Themen gar nicht mehr so teilnimmt? Wie ist denn das bei dir eigentlich? Wie verfolgst du sozusagen die Ereignisse um dich herum? Damit meine ich jetzt nicht diese Breaking News eben, sondern was sind für dich News eigentlich?
Na, ich bin ja nicht im News-Business.
Nee, aber was sind denn deine News? Du folgst ja auch Twitter dann wahrscheinlich oder hast auf Facebook einen Account, wo du guckst, was macht denn gerade Peter oder Klaus oder Maria?
Ja, also im Gesichtsbuch bin ich nicht so, da schaue ich nicht so rein. ich mag Facebook nicht. Aber Twitter schon. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das beantworten soll. Was ist für mich relevant? Keine Ahnung.
Ja, tun wir mal so, als wenn jeder von uns eine Aufmerksamkeitsressource hat, die ist 100. Das sind jetzt nicht 3 Stunden am Tag oder so. Und früher war es vielleicht so, dass von diesen 100% 90% gingen in die Tageszeitung und in die Tagesschau. Heute würde ich jetzt mal behaupten, einfach mal so, um das hier ein bisschen voranzutreiben, gehen 60% in etliche Quellen im Netz. Ich gucke mir irgendwelche schwachsinnigen Tweets an von einem, der auf einer Konferenz in LA sitzt und denke so, ach, ist ja interessant, die haben jetzt auch ein Touchpad rausgebracht. Also das ist sozusagen
meine Aufmerksamkeit. Also im Kern, ich denke, es ist einfach die Glaubwürdigkeitskette, die an der Stelle greift. Ja, also was auch immer für dich am glaubwürdigsten ist, und das ist halt aber auch abhängig von der Nachricht. Also es gibt natürlich Nachrichten, die würde ich sogar dem Spiegel glauben, und es gibt halt Nachrichten, die glaube ich halt vor allem erstmal meinen Freunden, so, weil ich weiß, wie die drauf sind. Also an der Stelle, denke ich, ist dieses soziale Netzwerk auch genau an der richtigen Stelle. Und das ist ja auch alles so ein bisschen Trüffelsucherei, was man da betreibt. Und zwar gar nicht mal so sehr, um jetzt den großen Scoop zu finden, also zumindest ist das jetzt nicht so mein Interesse, weil ich mache keine News, sondern einfach irgendwie zu wissen, wo lohnt es sich eben Zeit drauf zu verschwenden, um das nochmal weiter hinterher zu lesen.
Wie ist das im Publikum? Was sind denn die Nachrichtenquellen, aus denen ihr so eure Informationen bezieht? Ich meine jetzt nicht die Weltnachrichten, sondern was hört ihr euch an, was guckt ihr euch an? Also Tagesschau ist rechts, Facebook ist links. Ah, ja. Beidhändig. Im Fußball würde man sagen beidfüßig. Okay, ja.
Ich möchte nochmal wieder ein bisschen widersprechen zu dem, was gerade von dir gesagt wurde. Denn es ist ja nicht unbedingt so, dass ich die Breaking News ist ja wirklich nicht für jeden das Gleiche, wenn es jetzt nicht gerade der Dritte Weltkrieg ist. Aber man merkt ja auch zum einen, dass sich dass so eine Art Schneeballsystem bei Quellen wie Twitter oder Facebook ist, dass halt irgendwer was aufnimmt und es sich dann vervielfältigt, verbreitert und dann möglicherweise der Dritte, dem du followst, es retweetet und du merkst, ja, das scheint ja doch mal ein Thema zu sein. Und in dem Augenblick, wo es bei dir beim Dritten ist, ist es dann vielleicht auch in der Redaktion eines traditionellen Mediums angekommen und wird dann da bearbeitet, weiterverarbeitet, gecheckt oder so. Und zum anderen gibt es auch in diesem Strom sicherlich so eine Wellenbewegung. Also wenn ich einem Spezialthema aus den USA folge und habe das dann tatsächlich auch in diesem Sonderblock gelesen, dann ist es zum ersten Mal bei mir angekommen und dann wird es vielleicht ich als Redakteur verarbeite es in dem Medium weiter und dann wird es über das Medium zum zweiten Mal in der Sache getragen und dann wird es von Nutzern weiter in ihr Facebook-Account gepostet und verbreitet sich von da aus weiter. Das heißt, da hat man immer so eine wellenartige Amplitudenabfolge, wo Sachen auftauchen und sich nochmal wieder verstärken.
Aber die reine Quantität von Retweets beispielsweise ist ja noch kein Indikator dafür, dass das stimmt, was da retweetet wird.
Ist für Interesse ein Indikator.
Ja, für Interesse, aber ich kann mir Gerüchte vorstellen, die so interessant sind, dass die so oft retweetet werden. Was weiß ich.
Lass uns nicht weiter über Twitter reden.
Mach mal einen Gegenvorschlag.
Naja, ich meine, wir machen ja hier irgendwie alle Radio und Fernsehen.
Dann reden wir über das Radio.
Ja, also ich meine, das
mal,
ist...
Mach mal weiter.
Ja, ich habe ja im Prinzip schon was erzählt. Vielleicht wollt ihr das ja aufgreifen.
Also bei dem diese politische Komponente, da ist mir was zu eingefallen. So eine kleine Sache aus der Praxis. Also meine Brötchen verdiene ich ja bei Antenne Düsseldorf. Das ist halt der Lokalsender in Düsseldorf. Und wir haben was ganz Interessantes, aber habe ich da bei einem Kollegen festgestellt. Wir haben eine Facebook-Seite gestartet und die einfach mal hingesetzt und mal so ein bisschen. Wir gucken mal, was passiert. Eigentlich ging es nur darum, so ein bisschen das mit der Nachrichtenseite zu vernetzen. Und was richtig toll ist, dass auf die Themen auf einmal die Leute und die Hörer angefangen haben zu kommentieren. und auch zu Themen, wo wir das eigentlich gar nicht erwartet haben. Also wenn jetzt ein Fortuna Düsseldorf Spiel ist, dann wissen wir, am nächsten Morgen können wir einen Höreraufruf machen, ruft an, was ist eure Meinung und so weiter. Da rumpft es einfach. Bei anderen Themen weiß man das nicht so genau.
Weil die auch gerade um den Aufstieg in die Bundesliga spielen, muss man dazu sagen.
Zum Beispiel, oder auch wenn sie schlecht spielen, dann sind auch alle dabei. Oder wenn es langweilig ist. Ja, genau, alles. Also sehr emotional, das ist ganz interessant. Also das ist ein sicheres Pferd. Aber die Leute haben angefangen, über die Nachrichten zu diskutieren auf der Facebook-Seite, wo wir eigentlich bei uns auf der Seite irgendwie keine Kommentarfunktion haben. Und das auch sehr interessant, also sehr gute Meinung. Und was dann passiert ist, die Moderatoren haben angefangen, diese Meinung ins Programm zu nehmen. Das heißt, weil die das einfach spannend fand, was da zum Teil unaufgefordert reingekommen ist. Natürlich gab es die Möglichkeit schon auch vorher, dass Hörer sagen können, ich schreibe eine Mail oder ich rufe an, aber wer macht das schon? Wer ruft schon beim Radiosender an und sagt, hey, ich habe da Ihnen eine Nachricht gehört, ich möchte hier mal was sagen, es sei denn, das ist jetzt wirklich was Großes. Und seitdem es das jetzt gibt, seit ein paar Monaten, haben selbst die Moderatoren, die würde ich eher so mit Peter Kruse zusprechen, als Digital Visitors nenne, die haben da richtig ihren Spaß dran bekommen. Und die beamen viel mehr Meinung jetzt ins Programm, als das eigentlich vorher, also ohne Echtzeitwert, möglich war. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet und finde ich eigentlich eine gute Möglichkeit, dass halt auch mehr Meinung stattfindet.
Wie oft machst du, Tim, bei deinem Podcast die Dinger live? Dass du sozusagen eben sowas anbieten kannst, du sagen kannst, pass auf, wir machen jetzt kein Call-in wie beim Radio, also nicht anrufen, hallo, ich bin Claudia und ich finde deine Sendung stark, sondern man kann eben chatten oder twittern.
Also ich mache die Talksendungen live.
Welche sind das? Vielleicht sagst du das nochmal kurz.
Ja, das eine heißt Mobile Max, das ist so Macintosh-Gequatsche und das andere ist auch totaler Quatsch.
Okay, aber das Chaos Radio Express, das machst du doch nicht ständig live, oder? Da machst du auch oft.
Nee, Chaos Radio Express mache ich überhaupt nicht live, das ist ein reiner Interview-Podcast, das habe ich zwar ein paar Mal so zu Testzwecken live gemacht, mit dem Ergebnis, dass das für Blödsinn halte, das live zu machen, weil ich mich da... Das funktioniert nicht. Also, weder profitiert das Format in irgendeiner Form davon, das bringt nur Nachteile, weil es einfach sehr viel mehr Aufwand ist. Noch ist es für das Gespräch in irgendeiner Form hilfreich.
Also Partizipation wäre da für dich auch nicht interessant, dass du sagst, ich habe hier einen Gast, Biohackerin, die erzählt mir 2 Stunden, was Biohacking ist und da es ein spannendes Thema ist, lade ich die User ein, da
fragen. Ja, wenn man das wenn man das als Talksendung macht, also wenn man es halt wirklich. Ja, wenn man da wirklich einen lockeren Gesprächsverlauf hat und da vielleicht auch mehr als 2 Leute dran teilnehmen. Chaos Radio Express ist ein Interview-Podcast, wo es schon, der schon fast didaktisch ist. Also wo es wirklich darum geht, von A so weit zu kommen, wie es geht. Bei Z landet man nie, aber vielleicht bei P. Und ich sage nicht, dass es jetzt stören würde, wenn jetzt Kommentare reinkommen, aber man hat einfach mental einfach gar nicht die Möglichkeit, das da noch mit einzuflechten. Ja, weil da entspannt sich halt so eine ganz eigene Dynamik und das ist halt das, was ich sage, es passt einfach nicht zu jedem Format. Aber zu den Talksendungen, die halt auch jetzt nicht so pur ernst sind, also umso quatschiger sie sind, umso besser passt das eigentlich mit rein. Und man sieht halt sofort, dass es da ein Echo gibt und dass man binnen kürzester Zeit auch mit seinem Halbwissen entlarvt wird und wenn man das dann halt auch wiederum reinträgt und sich auch entlarven lässt, dann ist das auch wiederum so eine Feedback-Schleife, die sich wiederum für den Hörer da schließt, was natürlich auch nochmal Spaß und Authentizität dabei erzeugt.
Fiete, beim NDR macht ihr ja die Tagesschau, ihr macht ja noch viele andere Sachen. Was gibt es denn da für Angebote, die quasi dieses Thema Echtzeit aufgreifen, die auch eine Echtzeitkommunikation mit dem Hörer, dem Zuschauer möglich machen? Gibt es da was parallel zur Tagesschau, zu anderen Formaten?
Es gibt natürlich total viele klassische Radiosendungen, in denen man anrufen kann und Fernsehsendungen, in denen man anrufen kann. Jetzt ist kürzlich zum ersten Mal der Eurovision Song Contest auch auf Facebook gestreamt worden und man hatte also über Facebook die Möglichkeit zu kommentieren. Das ist was, das habe ich persönlich das erste Mal gesehen bei der Amtseinführung von Barack Obama und war sehr, sehr verblüfft. Man kam einfach auf diesen Stream über CNN und sah dann auf einmal links eingeblendet, was halt gleichzeitig andere Facebook-Nutzer oder sogar noch die eigenen Facebook-Bekanntschaften, die waren, glaube ich, nochmal hervorgehoben, dazu sagen. Man hatte auf einmal so einen Effekt, ich bin zwar der einsame Mediennutzer zu Hause, bin aber gleichzeitig Teil dieser großen Community, so wie ich früher vielleicht mit der Oma oder wie ich mit der Oma Wetten, das geguckt habe oder sowas. Ne? Wo halt dann tatsächlich ein Thema ist, über das gesprochen wird und dann auch noch zeitgleich. Oder ein anderes Beispiel ist...
Entschuldigung, wenn ich kurz einhake da. Hast du das jetzt einmal sozusagen aus Jobgründen dir mal angeguckt oder hast du das wirklich, fandst du das persönlich wirklich interessant?
Das waren jetzt zwei Beispiele. Also ich habe es das erste Mal, als ich es gesehen habe, als Nutzer bei dieser Barack Obama-Geschichte, war ich total fasziniert davon, das mal mitzubekommen. Vor allen Dingen, weil mir auch noch nicht sofort klar war, dass wenn ich jetzt, dass ich gerade offenbar noch eingeloggt war und wenn ich jetzt was geschrieben hätte, dann tatsächlich dann für alle lesbar da gewesen wäre. Ja, beim Eurovision Song Contest, das ist ja eigentlich auch so ein klassisches Thema, eine der wenigen Eventsendungen, die es sozusagen noch gibt, die nicht hingezüchtet wurden, wo das auch ganz gut funktioniert hat, jetzt bei einer dieser vielen Vorentscheidssendungen. Das wird sicherlich auch nochmal beim richtigen Wettbewerb so laufen. Da finde ich das einfach ein tolles Tool, das zu machen.
Auch aus der User-Perspektive, weil ich habe immer wieder den Verdacht, wir, die wir Medien produzieren, wir denken uns einen Haufen Konzepte aus. Dann wird argumentiert den Auftraggebern gegenüber, ja, da ist eine Schnittstelle, da ist Interaktion, ja. Partizipation möglich.
Aber
ich persönlich beobachte dann an mir, ich praktiziere das wahnsinnig selten.
Dann würde ich einen Tipp geben, guck mal am nächsten Sonntag um 20.15 Uhr in Twitter rein und guck mal nach, wie oft ihr das Wort Tatort in den nächsten 90 Minuten...
Ich bringe da meine Kinder ins Bett, da bin ich meistens noch nicht so weit.
Und das ist also wirklich unglaublich. Da gibt es natürlich die Leute, die sich darüber beschweren, dass so viele Tatort-Tweets kommen. Dann gibt es die Leute, die genau wissen, ab welcher Minute der Täter eigentlich schon entlarvt sein sollte. Und dann gibt es diejenigen, die zu viel Sozialkritik oder die gerade das deutsche Gesellschaftsporträt da sehen wollen. Ist unglaublich interessant. Und ich glaube...
Naja, das ist irgendwie so ein heiliges Phänomen da sonntags. Ich glaube, du bist einfach erschöpft, es ist Sonntag, die Woche war lang, Samstagabend war auch schwierig und dann guckst du halt Tatort. Ich weiß auch nicht, was das soll, ich verstehe es auch nicht.
Das ist so ein deutsches Phänomen, da gibt es auch einen ganz interessanten Blog-Eintrag von einem Amerikaner in Berlin, der darüber über pseudo-hippe junge Menschen, die sich um 20.15 Uhr zu Tatort-Partys...
Ja, das ist auch so ein bisschen Heimweh, glaube ich. Man hat so ein Heimweh in diese Welt, die da so abgebildet wird. Ja. Wir können mal kurz eine Rundfrage machen, wer guckt hier gelegentlich Tatort? Gut, das war vom Livestream zum Livestream.
Schön, wer hat schon mal, wer hat schon mal über Tatort getwittert? Ist bei Facebook.
Ja, alles klar. Lass uns mal draußen neues Publikum suchen.
Aber ich möchte auch nochmal, also finde ich klasse so, bei solchen Sachen ist es immer schwer, ein bisschen das zu quantifizieren. Wir gucken auch in die Zukunft, also wie viel Prozent der Leute sind es denn, die daran teilnehmen. Klar, wenn wir uns gucken, wie das beim jungen Publikum die Nutzung von solchen Netzwerken aussieht, dann wird das langfristig steigen und so. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich den Gedanken machen, den hier Tim Pridloff gerade nochmal gesagt hatte, wenn wir jetzt sagen, wir würden das nicht bei einem Spielfilm machen, der einmal läuft, sondern bei anderen Sachen, bei politischen Magazinen oder ähnlichem. Oder auch bei Talkshows, wenn es eine Talkshow gibt, bei der angerufen werden kann, dann sitzt da ein ganzes Telefonstudio und dann werden behaart, aber fair, was weiß ich, meinetwegen drei Fragen oder vier Fragen von Leuten, die tatsächlich angerufen haben, in 90 Minuten vorgelesen. Und die Tagesschau hatte, und das ZDF hatten beide mal so Sachen, wo man Fragen an Politiker einreichen konnte und die wurden dann beantwortet, entweder im Rahmen vom Bericht aus Berlin oder beim ZDF war es noch in einer anderen Sendung, im Morgenmagazin. Dann hatten sie auch nochmal so eine Sondersendung, aber nichtsdestotrotz, was da halt hinzukommt, das muss dann erstmal jemand sozusagen filtern, da sitzt ja nicht der Politiker dann zwei Stunden lang und beantwortet eine Frage nach der anderen und es muss in der Redaktion sozusagen in diesen Senderablauf eingebunden werden und dass es jetzt tatsächlich einen Politiker gibt, der sich 90 Minuten Zeit nimmt und ausschließlich User-Fragen beantwortet, ist halt relativ selten. Und das ist so ein bisschen das, wo der Nutzer natürlich auch enttäuscht werden kann. Er gibt seine Kommentare ab so, aber wenn halt der Beitrag selber nur auf 5 Minuten angesetzt ist oder die Sendung auf eine halbe Stunde, dann können halt nicht 3000 Nutzerkommentare da einfließen, sondern wird natürlich im Idealfall versucht, sozusagen die Quintessenz des Ganzen herauszuziehen und jetzt eine Anzahl prototypischer Sachen darzustellen.
Okay, gut. Das sind die Ergänzungsräume bei den klassischen Medien wie Radio oder Fernsehen, wo dann in diesem Echtzeitraum irgendwie eine Interaktion angeboten wird. Jetzt haben wir in unserem Titel den Begriff Livestream, also vom Livestream zum Livestream mit F eben, dass unser eigenes Leben zu so einem Datenstrom wird. Daniel Fiene, dieser David Gelernter, der ja unter anderem Experte für das Judentum ist, aber auch Netzpionier, also Maler, Essayist, der eine ganz bunte Biografie hat, der sagt eben, naja, unser Leben, unsere Existenz wird zu so einem digitalen Datenstrom, in dem wir unseren personalisierten Stream haben, wo wir vor- und zurückspulen können, wo wir Netzseiten sehen, aber auch E-Mails, Tweets, wo all das, was wir sozusagen als individuelles Environment um uns herum haben, immer wieder aufrufbar ist. Ist das ein realistisches Szenario? Frage A. Frage B, wenn das so ist, was macht denn das mit uns eigentlich?
Vor der Republika war ich zwei Tage in München, einfach so ein bisschen Sightseeing, keine Ahnung. Und ich habe mal ganz bewusst Foursquare ausprobiert. Mhm. Einfach um mal zu gucken, okay, was passiert da und vielleicht ein paar lustige Geschichten, die sich da links und rechts ergeben. Wenn ich jetzt mal so überlege, okay, was habe ich eigentlich davon? Ich habe irgendwie zwei Badges freigespielt, ja, aber so what? Aber ich sehe ganz genau nochmal, wo ich war, auch so Sachen, die ich eigentlich jetzt gar nicht mehr so präsent hatte, also wo man dann auch sich vielleicht nochmal mehr bewusster macht, okay, da war ich und da will ich vielleicht nochmal hin, oder da, nee, auf keinen Fall nochmal hin. Das heißt, nochmal zur Rekapitulierung, was ich da eigentlich gemacht habe, ist das in dem Sinne schon jetzt ganz hilfreich.
Also so eine Art Tagebuch, bloß eben in etwas anderer Form, in dem ich so eine
es war halt einfach,
mappen
es war,
kann, wo ich war.
Es war halt einfacher zu führen, aber ich muss mir auch bewusst sein, okay, das steht da jetzt im Netz, in meinem Profil, können wahrscheinlich auch andere sehen, also einfach einsehbar.
Wie ist denn das? Also bist du auch Facebook-User beispielsweise? Ja. Liest du eigentlich Sachen, die du vor 4-5 Wochen gepostet hast da? Oder interessiert dich das nicht mehr, weil wenn sich das, was früher war, ist irgendwie ein bisschen uninteressant?
Ganz selten. Also eigentlich gucke ich nochmal, ach so, ja, so viel hast du jetzt da ja gar nicht bei Facebook reingeschrieben in der letzten Woche, aber so richtig interessieren tut mich das nicht.
Wie ist das bei euch eigentlich, so eure Tweets oder eure Facebook-Posts oder eure Blog-Einträge, die zurückliegen? Habt ihr da noch ein Interesse dran an eurer Vergangenheit, die digital für alle einsehbar ist? Tim?
Ob ich ein Interesse daran habe, an dem, was für alle einsehbar ist?
Was du früher, was du sozusagen vor einem halben Jahr, vor zwei Jahren gepostet hast, ich will einfach darauf...
Ja, ja, ich bin ein Freund des als gelöscht markieren, anstatt zu löschen. Also von daher schon. Das ist bloß bei Twitter jetzt gar nicht so einfach, da in seiner Timeline zu speichern. Das ist aber eine ganz interessante Anregung, nicht wahr? Also diese Software fehlt ja eigentlich noch, dass man so die große Rekordtaste auf seinem Computer hat und er mal irgendwie alles, was man so tut, dann aber auch wirklich in eine Timeline reinschmeißt. Also einschließlich des Aufrufens, genau, von ja Webseiten und so weiter. Das ist natürlich die totale Privacy-Hölle, aber das ist ja... dann nochmal die andere Seite der Medaille, ja, will ich jetzt gar nicht vertiefen, könnt ihr euch selber
vorstellen. Sehr gut.
Ja, also insofern, nette These. Ist das so, das ist wieder so ein Wissenschaftler, ne? Dieser Gelernter.
Das ist, ich weiß keine Ahnung, was der ist. Essayist, Informatiker ist er auch noch.
Oh, das sind die Schlimmsten. Ja,
also spielt keine Rolle, klar, dass deine ganzen Erinnerungen da im Netz liegen, das ist irrelevant. Interessiert dich nicht so richtig?
Nee, habe ich nicht gesagt. Nö, ist nicht irrelevant. Aber
vielleicht ganz kurz andersrum. Letztens meinte mal einer zu mir, ja, ich muss erstmal nachlesen, was über Nacht in meiner Twitter-Timeline passiert ist. Da war ich total erstaunt, weil ich bin nicht auf die Idee gekommen zu gucken, während ich offline war, was die anderen geschrieben haben, sondern ich gucke immer nur jetzt in dem Moment, was passiert jetzt gerade, also jetzt in der Echtzeit. Also dass das auch teilweise unterschiedlich
genutzt ist. Du scrollst nicht mal zurück, was ist vor zwei Tagen los gewesen oder gestern Abend?
Nö.
Wie viele Leute folgst du? 15.000 oder 30.000?
Ich bin Nachtleser.
Also wenn ich mein, manchmal mich ein Thema interessiert, um zu gucken, okay, was haben vielleicht schon andere geschrieben, dann schon. Aber es gehört jetzt nicht zu meinem festen Tagesablauf dazu, dass ich erstmal morgens aufstehe, Computer aufmache und dann erstmal gucke, was in den letzten 48 Stunden passiert ist, was ich vielleicht verpasst haben könnte. Ich denke, wenn es wichtig ist, erreicht es mich schon auf einem anderen Weg.
Ja. Fiete?
Ja, ist ein schönes Stichwort. Ne? Es gibt ja aus Stand letztes oder vorletztes Jahr in so einem Artikel, ein US-Student hat gesagt, if the news is important, it will find me. Also es erreicht mich irgendwie über Twitter oder Facebook oder weil es mir jemand erzählt und ich gucke nicht mehr aktiv das Ganze. Also zu meiner Nutzung, ich gucke schon mal rein, was denn so, wenn ich Lust habe zu gucken, was denn da sich getan hat in den letzten 12 Stunden oder sowas. Aber ich habe es bei der Rückkehr aus dem letzten Urlaub gemerkt, es ist ja, dann erwarten einen halt nicht 500 E-Mails im Postfach oder die erwarten einen trotzdem, mit denen man sich irgendwie beschäftigen muss. Aber ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, jetzt tatsächlich unendlich bei Facebook oder Twitter zurückzuscrollen, bis ich gewusst habe, ob denn alles Wichtige da jetzt drin war. So, ne? Wird halt spannend sein, wie damit so die breite Masse des Ganzen umgeht, wenn es noch viel mehr Sachen gibt, die da in diese Streams reinfließen, weil sich viel mehr Leute damit beschäftigen, dann wird es ja noch unwillkürlicher. Und ich glaube, gelernt hat in seinem Artikel doch auch das erwähnt, der hatte so zumindest die Theorie, dass dann es irgendwie gefiltert wird, dass die wichtigeren Sachen oder die von mehreren Leuten markierten Sachen dann ein bisschen größer in dieser Timeline erscheinen und die unwichtigen Sachen ein bisschen ausgeblendet werden und ich dann halt doch noch irgendwie so einen Überblick behalte. Aber da müssen wir uns mal überraschen lassen, nach welchen Algorithmen das denn dann gefiltert werden soll, was für mich das Wichtige ist oder nicht das Wichtige
ist. Das ist ja die spannende Frage. Also wenn wir dieses...
Was du jetzt ansprichst, ist auch diese Social Graph-Idee. Also ich meine, je mehr Leute aus meinem super sozialen Umfeld die gleiche News irgendwie triggern, durch Retweeten, durch Sharen, was auch immer, steigt es in der Relevanz für mich. Das ist die Grundidee. So, ums Ecke kommen ist damit, glaube ich, habe ich zumindest damals am ersten Mal gesehen, war was Scoble, Gerd Scoble, und dann hat das irgendwann mal, vor nicht allzu langer Zeit, wurde das umgesetzt bei River, und da gibt es ja im Prinzip genau das, also dieses More Social, wobei ich nicht genau sicher bin, ob das schon
ein... Das ist doch irgendwie völlig undurchsichtig, nach welchen Kriterien
das ist. Ja, aber das ist doch trotzdem interessant, offenbar haben wir Interesse daran. Wir folgen ja ganz bestimmten Twitterern, wir folgen ganz bestimmten Leuten, weil wir ihre Meldungen interessant finden. Oder bei meinem River ist es ja genauso, dass ich sozusagen mir die Nachrichten um mich herum anlege, die von Leuten geteilt werden, geretweetet werden, die ich interessant finde. Das heißt, ich bekomme diesen personalisierten Informationsstrom. Ja? Und wenn dann irgendwie Google weiß, was ich stark finde, oder Amazon weiß auch, was ich stark finde, bekomme ich vielleicht perspektivisch nur noch das vorgeschlagen, was sozusagen auf mein Profil passt. Die Frage ist das nicht eine Form von Isolation, in die wir da hinein rasen?
Lass mich ganz kurz noch kurz darauf antworten. Also ja, es ist intransparent, weil das ist nicht so richtig klar. Also für mich jedenfalls nicht, weil ich verstehe es auch nicht. Weißt du, was ein Algorithmus dahinter steckt oder so. Aber ich finde, es funktioniert erstaunlich gut, weil ich offensichtlich in meinem Twitter... Timeline, den Leuten, die ich follow, das sind bestimmte Themen, die die besprechen. Wenn ein Thema aufkommt und das ist dann in diesem River-Ding, ist das erstaunlich akkurat. So. Und dann ein Kommentar zu dem anderen, bevor ich das Mikrofon wieder abgebe. In meiner Wahrnehmung von diesem Echtzeitnetz ist Echtzeit jetzt. Jetzt genau. Diese Rückblickidee, dieses chronologische und auch wieder zurückblicken können, interessiert mich null die Bohne. Das mache ich zufällig mit meinem Blog. Ich blogge jetzt, weiß ich nicht, seit 5 Jahren oder so. Und manchmal gibt es absurde Situationen, wo ich etwas google und dann finde ich meinen eigenen Blog-Eintrag, hätte es schon längst vergessen. Und dann merke ich plötzlich, oh, das Thema hat mich vor 3 Jahren schon mal interessiert, ist ja süß.
Und wie fühlt sich der Beitrag dann an nach 3 Jahren?
Ja, völlig irrelevant.
Aber das sind ja eigentlich 2 Aspekte. Der letzte ist der, dass wenn für dich die Gegenwart so entscheidend ist, ist es nicht denn auch so, dass dann ein gewisser Ehrgeiz da ist, ein gewisser Druck da ist, auch an dieser Gegenwart ständig zu partizipieren durch Artikulationen, durch Tweets, durch schnelle Einträge, und wird dadurch nicht auch das, was ich produziere als Prosument, ein bisschen flüchtiger? Verstehst du, was ich meine? Wird nicht das, was wir outputten, wir putten immer mehr aus. Also wenn ich bin nun kein großer Blogger, ich habe so einen Blog, der ist völlig vergammelt, ich habe einen Twitter-Account, der auch nicht so stark ist, aber wenn ich mir das angucke, trotzdem steigt mein Output exponentiell die ganze Zeit. Es wird immer mehr. Und es wird immer flüchtiger, habe ich den Eindruck. Ist das nicht eine Gefahr, in die wir reinlaufen? Mal hier aufs Podium gefragt? Ja, weil es wird immer mehr Stuss.
Ach Gott, ich meine...
Ich frage das als Fragezeichen, ist das nicht so? Ja?
Die Diskussion, die führen wir jetzt auch schon seit 20 Jahren irgendwie, da kommen dann immer wieder neue Medien und so weiter. Naja gut, aber ist doch immer das Gleiche so. Alles wird immer unbedeutender und oh Gott, alles wird immer kleinteiliger.
Also ist überflüssig die Diskussion, glaubst du?
Na, sie wiederholt sich auf jeden Fall. Ich finde das... Also ich denke da gar nicht drüber nach. Ich meine, natürlich ändern sich die Dinge und natürlich ändern sich die Werkzeuge und so weiter, aber am Ende zählt einfach immer deine Medienkompetenz. Das war jetzt vor 30 Jahren nicht anders. Dass wir jetzt kleinteiliger arbeiten, das hat natürlich einen Vor- und einen Nachteil. Und
also ich meine, das ist ja sozusagen auch eine ganz klassische humanistische Position. Es ist alles so, wie es ist, wir können es eh nicht ändern, es braucht nur genug Bildung. Und die Maschinen um uns herum und die Strukturen um uns herum ändern uns nicht.
Wir müssen nee, ich meine einfach, nee, es ist einfach ein evolutionäres Ding. Wir sind in der Lage, uns daran anzupassen. So, also das, ob das nun kleinteiliger wird oder länger wird, das kann ja auch eine Sinuswelle sein, dass das mal wieder ganz anders ausschlägt. Ich denke schon, dass also immer diese Angst vor, erstmal überhaupt diese Angst, finde ich schon mal Quatsch. Und dann auch immer dieses permanente Diskutieren dieser Angst, was das jetzt wieder alles Furchtbares sein kann, das hat sich noch nie so richtig bewahrheitet und von daher denke ich da gar nicht drüber nach.
Auf jeden Fall ein Haufen Leute, die Meinung teilen hier.
Ja, wir brauchen noch mehr Netz. Also, ja, das ist einfach, wir sind noch überhaupt nicht da angekommen, wo dieses Versprechen Internet hinweist. Das ist alles doch total Beta.
Dann sag uns mal bitte, was das Beta-Stadium des Netzes von dem Alpha-Stadium unterscheidet, auf das du hinweist. Was wird das Alpha-Stadium ausmachen?
Na, Alpha war ja schon davor, ne?
Oder dann, das ist danach Gamma? Alpha, Beta, Gamma. Da musst du das Gamma-Stadium mal skizzieren.
Ja, ich habe keine Hoffnung auf eine 1.0, aber ich meine, das wird sich halt einfach weiterentwickeln. Ich meine, wir diskutieren die ganze Zeit halt diese Versprechen der Netze. Das ist ja hier auch, glaube ich, einer der Gründe, warum es diese Republika gibt. Ja, zu Recht. Ja, was soll man da jetzt noch zu sagen? Also
ja, du sollst nur sagen, wie das Netz in Zukunft aussieht.
Ach, nee, das sage ich nicht, weil an Diskussionen, die Zukunft des ... da nehme ich nicht dran teil. Das ist Quatsch. So, habt ihr schon mal ein Panel gesehen, die irgendwie mit die Zukunft des anfingen und da kam was irgendwas bei raus?
Also ich habe hier, bin mit der griechischen Antike eingestiegen, vor 2500 Jahren, genau aus dem Grund. Es gab eine Meldung im Saal.
Geh mal hin zur
Zeit. Ach, du bist so universell, Daniel, das ist toll.
Universell. Ja, also was mir so ein bisschen insgesamt fehlt bei den klassischen Medien und ihrem Umgang mit diesem partizipativen Netz, ist vor allem dieser Punkt, dass die Echtzeit schon richtig ab einem gewissen Punkt stattfindet, aber das, was Tim halt vorher sagte, so ein bisschen das darauf hinarbeiten auf dieses Jetzt fehlt. Also was ich mir wünschen würde, wäre ein, sag ich jetzt mal, klassisches Medium, was die sozialen Netze dazu nutzt, auf eine Echtzeitsendung hinzuarbeiten, gemeinsam an einem Sendungsthema zu arbeiten vielleicht, so wie Tim das jetzt auch mit Chaos Radio macht, wo er dann sagt, okay, schlag doch die Themen einfach mal im Wiki vor und anschließend arbeiten wir dann gemeinsam die Themen in einer Sendung ab. Und ich glaube, dass das vor allen Dingen im Radio recht schnell machbar wäre und im Fernsehen braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen Entwicklungszeit, bis die soweit sind, aber dann wäre es bestimmt auch möglich, da gemeinsam Sendungen zu entwickeln, die dann an irgendeinem Zeitpunkt ausgestrahlt werden.
Also diesen Echtzeitraum zu nutzen, um so ein kollaboratives, gemeinsames eben Entwickeln
ja,
von...
Ja, und um vor allem eine Struktur reinzubringen im Vorwege. Also nicht einfach nur wild irgendwelche Kommentare, sondern wirklich Themen vorzubereiten, vielleicht auch die Talk-Radio-Show-Gäste vorzubereiten, voten zu lassen, um es vielleicht
ja, als Thema zu geben. Interessant, da kann ich da kurz was zu sagen. Habe ich total vergessen, ja, hast auch total recht. Also finde ich auch, ist mir auch selber klar geworden, wobei das Beispiel mit dem Wiki ist gar nicht das Beste, sondern diese andere Talk, also diese Macintosh-Quatsch-Sendung, ja, die ich mache, die... ist immer, also die steht und fällt mit der Vorbereitung. Aber man hat natürlich nie Zeit für Vorbereitung. Was dann so in so ein paar katastrophalen Sendungen mündete. Und dann hat irgendwann die Community angefangen, die Themen der Sendung vorzubereiten. Das ging irgendwie... ging das los hier mit Google Wave. Ja, also von wegen Wave ist so nichts gut. Kaum gab es Google Wave. Das hat mit Wikis nie so funktioniert. Also nie so gut funktioniert. Mit Wave ging das auf einmal. Dass man jetzt sozusagen irgendwann 2 Stunden vorher merkt, oh scheiße, wir haben vor 2 Wochen eine Live-Sendung angekündigt, sich dann irgendwie hinsetzt, diese Seite aufmacht und da steht dann irgendwie alles fein säuberlich aufgeteilt nach Themengruppen mit Links auf die einzelnen Nachrichten und so weiter, was man jetzt mal besprechen könnte.
Das finde ich absurd. Du bist dann sozusagen ins Studio gekommen bei dir und hast dann gesagt, okay, jetzt moderiere
ich. Ja, und vor allem, ich hab noch nicht mal jemanden gebeten, das zu tun. Ja, also das hat sich einfach selbst entwickelt.
Ja, du kannst ja vielleicht deiner Community dann sagen, dass es bei D-Radio Wissen vielleicht auch noch Bedarf gibt. Die können da auch noch Themen vorschlagen, die haben offenbar einen Zeitüberschuss.
Aber da würde mich mal interessieren, funktioniert das auch in der Masse? Also ich meine, so bei so speziellen Sachen kann ich mir das super gut vorstellen. Nein, aber wenn man das jetzt skaliert auf, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal wie hier ein Lokalradio Düsseldorf, stellen wir uns das da mal so vor. Wäre ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wird das funktionieren?
Also du hast freundlich, steht im Feld mit der Netzaffinität, aber die steigt ja insgesamt ständig. Von daher wird das irgendwann soweit sein.
Ich glaube, ich würde Daniel insofern recht geben, dass es offenbar schon so ist, dass in den Nischen einfach auch Communities gereift sind, die eine hohe Affinität zum Thema haben, einen hohen Bezug zu deiner Person dann beispielsweise haben, während wir, die Kollegen von Breitband, von Deutschland Radio Kultur sind ja auch da vorne, die senden jeden Samstag um 14.05 Uhr und da ist immer wieder mal das Angebot rausgegangen, habt ihr Fragen zu unserem Gast und das Feedback war manchmal groß, manchmal aber auch gar nicht so groß. Ich glaube, du brauchst schon etwas hochgradig Spezialisiertes, wenn der Community über Jahre gewachsen ist. Man kann nicht einfach sagen, wir sind jetzt hier das Radio X oder Y und jetzt legen wir los. Da muss man halt Geduld haben, muss da wirklich richtig viel Geld auch investieren, weil du brauchst ja Personal, was das, was du skizziert hast, was ich super finde. Du machst einen Aufruf übernächsten Freitag, eine Stunde Talk, ja, Thema kommt von euch. Du brauchst jemanden, der das alles managt auch, was da reinkommt an Input. Und beim Öffentlich-Rechtlichen kann ich nur sagen, er ist ein Hauen und Stechen angesagt, was die finanziellen Ressourcen angeht, die in das Community-Management reingehen. Das ist außerordentlich schwierig, bedauerlicherweise, da die Kohle zu mobilisieren beim Radio. Ich weiß nicht, was beim Fernsehen ist, das kannst du mal erzählen.
Also ich sehe das ähnlich. Wir haben das.
Also du hast vollkommen recht, ich bin auf deiner
das
Seite.
Das ist eine gute Idee, im Grundsatz ist.
Nee, ich will das nur mal. Das ist einfach Realität. Da wird gelöscht ohne. Könntest du ja mal erzählen, wie es bei euch ist? Ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ja? Ich teile die Ansicht auch gar nicht. Ich bin freier Mitarbeiter, bin zu nichts verpflichtet. Ja? Es ist aber leider einfach so. Wir haben da bei Breitband 3000 Leute in der Community gehabt. 3000 Leute. Ja? Das Ding hieß Blockspiel vorher. Aber das zu pflegen, das hat Aufwand, das ist eine halbe Stelle. Die kriegst du gar nicht irgendwo bewilligt, der sich nur um das Netz und um die Community kümmert. Das sollte sich ändern, finde ich. Ich will das nur mal so als Bericht aus der Werkstatt rausgeben.
Nee, ich sehe das ähnlich. Also es ist eine super Idee so, aber wenn man das hochskaliert, das kann irgendwie im Moment einfach schwer funktionieren. Wenn man ein Magazin hat, was einmal im Monat kommt oder alle zwei Wochen oder sowas, da kann man auch sich die Zeit nehmen, das Ganze in einem Wiki-artigen Prozess irgendwie vorzubereiten. Aber bei anderen Sendungen, die aktuell sind, solange wir auch vor allen Dingen in so einem klassischen Sendungsschema rechnen mit Sendungen und Beiträgen und so weiter, stelle ich mir das sehr, sehr schwer vor. Also es wird ja immer gesagt, ein Film ist eigentlich ein Kinofilm ist eine diktatorische Angelegenheit, bei dem ein Regisseur da ist, der alles bestimmt und alle anderen müssen sich genau einfügen. Und im kleineren Maße gilt das eben auch für das Fernsehen. Und allein um diese Prozesse, die da sind, was da an logistischen Vorbereitungen sind, wenn es dann heißt, wir wollen, die Community hat entschieden, wir macht doch mal XY noch als Interviewpartner in eure Sendung rein. Dann muss halt das noch organisiert werden, dass jemand dahin fährt und den mit dem spricht und den filmt oder er muss irgendwie über Skype geschaltet werden oder ähnliches und es sind einfach sehr, sehr viele Prozesse, die da reinpassen. Deswegen glaube ich, dass solche Dinge halt schwieriger auf Medienprodukte anzuwenden sind als auf eine Wiki-Seite oder auch auf ein Open-Source-Software-Projekt. So. Und es ist natürlich toll für jede Sache, wenn man das ausprobiert und mal macht. Hier kam vorhin aus dem Publikum noch der Hinweis auf die Sendung, die das ZDF vor der letzten Bundestagswahl hatte. Da wurde ja auch groß im Vorfeld aufgerufen, da wurde dann live was mit eingebaut, da waren Politiker länger da, aber das war halt ein Riesenaufwand. Und im kleineren Rahmen kann es halt dann wieder funktionieren, wenn tatsächlich eins, zwei Redakteure oder der Moderator, wie wir das vorhin schon gehört haben, da affin sind und so Sachen aufnehmen einfach. Aber jetzt tatsächlich was da drumherum zu stricken, das funktioniert, glaube ich, nur in bestimmten Bereichen. Einfach aufgrund des Aufwandes, man muss dem ja auch gerecht werden.
Ja. Bevor wir die abschließende Tanzperformance hier hinlegen, wir drei sind ja noch dran, ich habe ja schon. Nochmal die Frage, gibt es noch Fragen im Saal? Moritz Metz von Breitband.
Ich habe einen schönen Tweet gefunden, der Schlusswort bildet.
Der Saalkandidat kommt zum Mikrofon.
Ich habe nur einen schönen Tweet gerade gelesen, der vielleicht ein Schlusswort sein kann.
Ja, dann warten wir, bis das hier vorbei ist.
Okay.
Nein, bitte.
Peter Glaser hat geschrieben, das hat mehr mit so Location-Based Web zu tun, der hat geschrieben, Käsebrot just checked in at Peter Glaser.
Ja, ich finde, das ist ein grandioses Schlusswort. Jetzt seid ihr noch mit der Tanzperformance dran. Dann würde ich sagen, gibt es sonst noch Fragen im Saal, bevor Sie jetzt tanzen? Gibt es noch weitere Fragen an die hier Protagonisten auf der Bühne? Alles gesagt, wir haben das Thema abgearbeitet in 55 Minuten. Wunderbar. Herzlichen Dank, Daniel Fiene als Saalkandidat, Fiete Stegers, Tagesschau und NDR, Tim Kuttler, Karlsruhe Express. Vielleicht noch ganz kurz... Eigenmarketing, irgendwelche Adressen, die ihr durchgeben wollt. Wo seid ihr erreichbar? Onlinejournalismus.de, glaube ich, bei dir. Ne? Tim ist sehr gut in Sachen Ego-Marketing.
Ich bin immer gewohnt, ein eigenes Mikrofon zu haben.
Tim, du bist zuerst dran.
Ich wollte 127.01 sagen.
127.01?
Ja, ist ein Nerdwitz, egal. Chaosradio.ccc.de.
Okay. Chaosradio.ccc.de. Richtig? Jetzt kam nochmal die Frage, was?
Ich bin der Googlebar.
Googlebar, okay. Ja, vielleicht Daniel Fiener als Saalkandidat. Wo erreichen wir dich?
Was mit medien.de.
Okay, und den Netzreporter von D-Radio Wissen gibt es @netzreport auf Twitter. Noch eine Empfehlung am Schluss, morgen 14.05 Uhr, die Breitbandsendung über die Republika, Deutschland Radio Kultur, auch online und so weiter. Jetzt müsst ihr nur noch sagen, welche Tanzstile ihr ausgewählt habt.
Ist der Livestream denn jetzt off hier?
Nee, ich habe schon den Breakdance, das muss reichen für heute. Ja, vielen Dank als Publikum.